Herzlich willkommen beim Praxisflüsterer Podcast. Heute zu Gast Jonas Nachtigall, Gründer und CEO von Crocodile. Jonas war bereits in der Aufnahme vom 22.05.2022. Das heißt, das ist genau 4 Jahre her. Ich hatte damals eine Staffel, wo ich junge dentale Startups interviewt habe und habe mir ein Bild davon verschaffen wollen, mit welchen Ideen diese Startup die Branche beglücken wollen. Und jetzt mache ich ein bisschen Recap, schaue mir die alle nochmal an und versuche Interviews zu führen. Einige davon gibt es nicht mehr. Andere gibt es und noch andere gibt es, und zwar gewaltig. Jonas' Geschichte ist wirklich beeindruckend. Von null angefangen, sind jetzt über 10.000 Nutzer auf der Crocodile-Fortbildungsplattform. Die Plattform wird laufend weiterentwickelt. Die Inhalte werden gezielt weiterentwickelt. Neue Formate werden ausgespielt. Bessere Formate, knackigere Formate, womit man wirklich dann einen sauberen Nutzen erzeugen kann. Das alles erzählt uns Jonas. Mein Name ist Christian Henrizi. Ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting. Und nun geht's auf ins Gespräch. Ja, herzlich willkommen, lieber Jonas. Das ist ja schon eine Zeit lang her, dass du da warst, aber ich freue mich umso mehr, dass du mir zugesagt hast, mal ein kleines Update von dir zu geben. Wir machen ja ab und an mal Updates mit Gästen, die vor einiger Zeit da waren, um einfach den Weg auch so ein bisschen zu begleiten. An dieser Stelle herzlich willkommen, lieber Jonas.
Ja, vielen Dank, Christian, für die Einladung, dass ich hier erneut im Podcast sein darf. Ja, das letzte Treffen ist schon wirklich eine ganze Weile her. Wir haben gerade nochmal nachgeschaut, 2022 hatten wir den ersten Podcast aufgenommen. Das ist schon 4 Jahre her, die Zeit verfliegt sehr, sehr schnell. Aber seitdem ist natürlich auch sehr viel passiert und das ist total spannend, da mal ja drauf zurückzuschauen. Man hat ja selten so Gelegenheiten, wo man sich mal kurz hinsetzt und überlegt, von wo kommt man, was war auf der Reise, was ist da alles so passiert, und ja, bin gespannt auf unseren Austausch.
Ja, also die erste Folge nicht gehört haben, 22.05.2022, einfach mal reinschauen. Das war dort eine Staffel und da haben wir interessante Startups in der Gesundheitsbranche, in der Dentalbranche interviewt und begutachtet. Und ich habe mir die Liste mal wieder angeschaut. Einige davon sind pleite, gibt es nicht mehr. Andere sind gut gewachsen und die sind sehr marktpräsent. Also ich werde jetzt nach und nach mal jedes davon vornehmen. Ich mache einen Start mit dir. Aber stell dich doch bitte nochmal für diejenigen, die dich nicht kennen, ganz kurz und knackig vor und erkläre, was du genau machst.
Ja, also ich bin Jonas Nachtigall, Geschäftsführer und Gründer von Crocodile. Crocodile kann man sich vorstellen wie ein Netflix für Zahnmediziner. Das heißt, wir machen Fortbildung für Zahnmediziner, das Ganze online und das entsprechend im digitalen Format, videobasiert. Da bauen wir seit einigen Jahren ein großes Portfolio auf und versuchen dadurch, Fortbildung in der Zahnmedizin ja so aufzubauen, wie man das eigentlich sich wünscht, beziehungsweise so, wie es am besten funktioniert, sodass man als Praxis richtig, richtig schnell wachsen kann, dass ja die Qualität der Arbeit erhöhen kann oder auch die Effizienz der Mitarbeiter entsprechend erhöht und Fortbildung einfach mal da ansetzt, wo es einfach den größten Impact im Alltag hat.
Ja, dann gehen wir doch mal direkt rein. 22, soviel ich weiß, wart ihr da gerade ein Jahr oder anderthalb gegründet und habt euch die ersten anderthalb Jahre damit beschäftigt, die IT zusammenzustöpseln, das ganze Tech-Stack, wie man neumodern sagt, aufzubauen, und habt angefangen, mit einem Filmteam die Aufnahmen zu machen, die Formate zu finden und dergleichen. Gib mir nochmal ein Recap, wo du aus deiner Erinnerung 2022 gestanden bist. Da war auch noch der Oliver Ahlers, euer Programmdirektor, mit bei. Erzähl doch mal flockig weiter, was sich dann die Jahre so ergeben hat.
2022 war wirklich der Anfang von allem. Also 2021 haben wir uns damals mal zusammengesetzt und die Plattform versucht zu entwickeln. Das war damals ja eine komplette Neuentwicklung und damals ging die Softwareentwicklung nicht ganz so schnell, wie das heute mit dem ganzen KI-Thema möglich ist. Aber Sommer 2022 war es dann endlich soweit und wir haben mit Crocodile gestartet. Ich weiß auch damals, als wir die Aufnahme gemacht haben, boah, das waren dann vielleicht knapp 100 Nutzer auf der Plattform, also wirklich noch echt am Anfang. Da war noch viel Vision, die uns getrieben hat, ganz viele Ideen, die dann auf den Tisch lagen, die wir umsetzen wollten. Da hatten wir, ja, wie gesagt, die ersten Anfänge gemacht, die ersten Fortbildungen auf der Plattform gehabt. Mittlerweile ist natürlich ein bisschen größer geworden, das Ganze. Mittlerweile sind wir jetzt über 10.000 Nutzer, über 500 Fortbildungen auf der Plattform von über 90 Referenten. Von den Zahlen her ist schon ganz gut gewachsen natürlich. Spannend ist natürlich die Entwicklung auf dem Weg, wie wir den Praxisbedarf auch verstanden haben und die Ausrichtung der Plattform angepasst haben auf dem Weg. Da ist natürlich ganz, ganz viel drin, aber schon eine andere Dimension geworden seitdem. Und das, was wir damals mal vorhatten, hat sich entsprechend auf dem Weg dann so nach und nach umgesetzt, ne?
Wenn man sich überlegt, von 100 Nutzern auf 10.000, das sind 100 mal 100, habt ihr euch verhundertfacht. Fairerweise gesagt auf einer sehr niedrigen Basis. Aber das wird ja nicht plötzlich gekommen sein. Erklär doch mal die Transformation. 2022 befanden wir uns mitten in, ich glaube, in der zweiten, dritten, vierten Corona-Welle. Ich weiß noch, dass selber bei Filmaufnahmen bei mir, ich bin ja auch ein Referent dort, dass das schon komplex war, die Filmaufnahmen zu machen. Man hatte ja auch teilweise so ein bisschen eingeschränkte Reisefreiheit und dergleichen. Aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Leute nicht in ihre Vor-Ort-Fortbildung gehen konnten. Ja, und sicherlich warst du mit deinem Gedanken zur richtigen Zeit am richtigen Ort, das will ich gar nicht, aber ich möchte das gar nicht irgendwie schmälern, dass das natürlich auch immer so eine Window of Opportunities, also so ein Fenster gibt, was sich da gerade öffnet, aber erkläre doch mal, was dazu geführt hat, dass ihr so rasant gewachsen seid und wachsen überhaupt konntet.
Also ich glaube, ein großes Thema ist, dass man durch solche Ereignisse auch ein bisschen wachgerüttelt wird in manchen Dingen. Und man vieles hinterfragt. Und jetzt Corona hat, glaube ich, ganz, ganz viele Bereiche nachhaltig verändert. Ich meine, im Business-Kontext ist das Führen von Online-Meetings natürlich auch Standard geworden. Und es bleibt irgendwie auch Standard, weil man einfach dann gezwungenermaßen viele Vorteile irgendwie kennengelernt hat und ein gewisser Umgewöhnungsprozess einfach erzwungen wurde. Und man gesehen hat, okay, das ist gar nicht so schlecht und da scheint die Zukunft hinzugehen. Man erkennt die Vorteile und wird aus dem Alltag irgendwie rausgerissen und macht Dinge einfach anders, ne? Klar, Corona war deswegen für uns ganz, ganz großer Push, beziehungsweise die Gelegenheit tatsächlich auf offene Ohren einfach auch zu stoßen im Markt und das Produkt ausprobieren zu können. 2022 sind wir dann mit etwa 500 Usern geendet, 2023 2000, 2024 waren es 5000 und so ging das dann immer weiter und es schien zu bleiben, so wie auch im Business-Kontext das Thema Teams und Co. geblieben ist, ne? Und das, was man aus dem privaten Kontext kennt, aus der Nutzung her, wie man verschiedenste Produkte privat nutzt, diesen Anspruch jetzt letztendlich auch im Business-Kontext an den Tag zu legen. Das ist, glaube ich, so das, was uns da ganz stark trägt, dass man diesen persönlichen Anspruch an das, womit man täglich arbeitet, was man täglich vor der Nase hat, an dem orientiert, was man aus dem Privaten schon gewohnt ist. Das ist im Business-Kontext ja gar nicht so selbstverständlich. Man akzeptiert da viele B2B-Lösungen, die sperrig sind, die nicht so nutzerorientiert sind, weil man irgendwie im Kopf dann noch so eine Grenze zieht, okay, das ist jetzt Arbeitskontext, aber das mal aufzubrechen, ne? Und das löst dann, glaube ich, ganz, ganz viel und hat uns geholfen, einfach da das Produkt irgendwie größer zu machen und da viel Reichweite zu gewinnen.
Wenn du dich zurückbesinnst und überlegst, was waren so die Dinge, die du gemacht hast, die am meisten gebracht haben? Ich weiß, dass es nie das eine einzige große Ding ist. Es ist auch in Zahnarztpraxis nie das eine große Problem. Ja? Es ist immer der Blumenstrauß an Themen, die man hat, die man da so abfackeln muss. Aber es gibt ja überall so Sachen, die gut funktioniert haben. Es gibt Sachen, die überhaupt nicht funktioniert haben. Kannst du uns da sowohl bei den Sachen, die gut funktioniert haben, als auch die, die gar nicht funktioniert haben, da auch mal mitnehmen?
Also allgemein ist natürlich eine Erkenntnis bei uns, dass Fortbildung nicht isoliert betrachtet werden darf. Sie muss in den Alltag reinpassen und es geht halt nicht einfach nur besser und weiter voran, wenn man jetzt ganz viel neu und mehr Masse bringt auf die Plattform. Da mussten wir uns auf jeden Fall fragen, bei wem ist jetzt Fortbildung beispielsweise am besten platziert? Wo können wir mit dem, was wir tun, den großen Impact in der Praxis haben oder wo drückt der Schuh der Praxis am meisten? Wir sind damals ja gestartet mit Fortbildungsinhalten für die Zahnärzte und Zahnärztinnen. Das heißt, auf die Behandler haben wir uns fokussiert und dort entsprechend Inhalte aufgebaut. Das war auf jeden Fall gut, aber wenn wir mal schauen, wo wir die größten Potenziale und gerade haben in der Praxis, das nämlich bei der Effizienz des Praxisteams, weil wir dort einfach viele, viele Personalien haben, die großen Impact auf die Prozesse haben, die dafür verantwortlich sind, dass vieles gut läuft und sind da einfach am ganz, ganz langen Hebel, während der Zahnarzt natürlich beim Behandeln auch manchmal halt natürlich feststeckt und das auch tun soll. Aber das Praxisteam ist entsprechend auch zahlenmäßig einfach so groß, dass wir sagen müssen, okay, da ist ganz viel Musik, da ist zu wenig Angebot, da ist große Personalnot, da können wir eigentlich kaum Kapazitäten entbehren und da müssen wir, da können wir noch mehr Schritte machen. Deswegen haben wir das Produkt damals ja auch erweitert auf die Praxisteams und geschaut, okay, nicht nur bei den Zahnärzten ist der Bedarf da, sondern gerade beim Praxisteam. Das war so ein großer Meilenstein in unserer Strategie, die wir da angepasst haben, um einfach da anzusetzen, wo der Schuh am meisten drückt, nämlich gestiegene Kostenposition in der Praxis und die Forderung nach mehr Effizienz und einfach die Personalnot, die es da einfach mehr erfordert, dort mehr Effizienz zu schaffen, weil die Stellen einfach nicht besetzt werden können.
Ja, das verstehe ich. Hat sich da auch irgendeine These von dir als komplett falsch herausgestellt auf dem Weg hierhin?
Wir gehen natürlich mit einer gewissen Hypothese rein, welche Fortbildungsbereiche wichtig sind und wo wir denken, okay, da können wir einen größeren Impact machen. Da erfinden wir uns aber auch regelmäßig neu. Wir haben deswegen da so ein bisschen unser eigenen Produkt-Roadmap, sage ich mal so, losgelassen, was die Inhalte angeht und schauen dann vielmehr auf das, was jetzt tatsächlich bei den Nutzern angefordert wird. Dass wir unsere Produktion danach ausrichten, was der Markt tatsächlich erfordert. Wir stehen natürlich im engen Austausch mit unseren Nutzern, sehen irgendwie am Nutzungsverhalten, welche Bereiche gut funktionieren, beziehungsweise welche Produktbereich nachgefragt, wenn welche Themen aktuell relevant sind, weil es ja mal so einfach ist, auf diesen Bereich dann ja mal reinzuschauen, oder sehen wir relativ früh entsprechend die Nachfrage. Und da hat sich auf jeden Fall unser Produktionsverhalten ganz stark geändert, dass wir viel mehr darauf achten, ne? Und nicht nur unsere eigene Idee sozusagen umsetzen.
Ich meine, du hast ja jetzt ja auch schon eine Masse, also mit über 10.000 Leuten, da siehst du ja so viele Zahlen, da siehst du ja, wo werden Fortbildungen abgebrochen, welche funktionieren nicht gut, bei welchen, ne, und so weiter und so fort. Ich kann mir da bildlich vorstellen, dass das natürlich ein Datenschatz ist, auf dem du ja auch die Produktion immer weiter verfeinern kannst, immer besser machen kannst und immer zielgerichtetere Inhalte, Serien produzieren kannst, ne?
Genau, richtig. Also das ist schon ein großer Berg an Daten, natürlich eine große Verantwortung, die wir auch natürlich tragen, weil das Wissen, was wir über diese Plattform natürlich auch verbreiten, gemeinsam mit unseren Referenten, das kommt halt blöderweise auch an sozusagen, ne? Also da ist natürlich auch unser Qualitätsanspruch, unsere Hürde, sag ich mal, auch mit der Zeit stark gestiegen, weil wir einfach uns der Verantwortung immer mehr bewusst werden, dass wir oder dass die Plattform allgemein einen Impact hat. Wenn ich mal damals nochmal zurückschaue, ich habe nochmal nachgeschaut, wie viele Stunden Fortbildung damals im Juni 2022, als wir den Podcast dann ja fast released haben, damals geschaut wurden. Es waren 42 Stunden Fortbildung in dem Monat, die geschaut wurden. Und jetzt sind wir monatlich bei über 5.000, 6.000. Das hat man im Alltag nicht so ganz im Blick, weil wir haben natürlich hier unser Büro, machen unsere Arbeit, arbeiten an den nächsten Produkten, an den nächsten Fortbildungen, versuchen das Produkt besser zu machen. Im Hintergrund passiert aber so viel. Das muss man sich natürlich immer wieder vor Augen führen und sich der Verantwortung bewusst werden und entsprechend so dann den Qualitätsanspruch auch setzen.
Das heißt, ich gehe davon aus, dass du oder dein Programmteam auch regelmäßig alte Fortbildungen runternimmt, die erneuert und neue raufnimmt. Oder ist dieser Gedanke grundsätzlich falsch? Bleiben da Fortbildungen, die 22 Mal gemacht worden sind, dann mit einer ewigen Dauer drauf? Oder gibt es da immer einen Umschwung? Also erzähl mal, wie ihr dafür sorgt, dass sozusagen die auch aktuelle Inhalte immer den Konsumenten erreichen.
Ja, die Produktion von Inhalten ist natürlich die Hälfte unserer Tätigkeit quasi. Neben dem Betreiben der Plattform, das Weiterentwickeln der Plattform, ist es die Produktion der Inhalte, die uns da täglich begleitet. Und klar, das ist unser Kerngeschäft. Da müssen wir beim Aktuellen bleiben. Laufen neue Fortbildungen produzieren. Es sind roundabout 2 bis 3 Fortbildungen, die wir pro Woche auf der Plattform online stellen und all das natürlich auch parallel auch noch hinterfragen müssen, ne? Also wir unterteilen es aber mittlerweile eigentlich in 2 Segmente. Wir haben die allgemeine Fortbildung und als weiteren Fokus, den wir in dem letzten Jahr eingeführt haben, sind die rechtlich notwendigen Inhalte, beziehungsweise das, was die Praxis sowieso auch schon machen muss. Das ist so eine zweite Strategie, die wir fahren, um näher an dem Bedarf der Zahnarztpraxis eigentlich dran zu kommen. Nämlich, dass wir versuchen, das, was allgemein in der Praxis auch verpflichtend ist und jetzt gerade schon irgendwie kostenpflichtig oder sehr aufwendig gelöst wird, dass wir das versuchen abzubilden. Und das sind natürlich auch Dinge, die uns da ganz besonders aktuell begleiten, weil diese Dinge natürlich rechtlich super aktuell sein müssen. Wenn wir beispielsweise über Sicherheitsunterweisungen sprechen, Arbeitsschutz, die Strahlenschutzaktualisierung, Hygiene-Updates, QM-Updates etc. Oder jetzt ganz neu die KI-Schulung, die notwendig ist und die neue IT- und Cybersecurity-Unterweisung, die jetzt auch verpflichtend ist seit Februar 2026. Das sind so Dinge, wo wir immer mehr auch gefordert sind, aktuell zu bleiben und da laufend Sachen zu aktualisieren.
Ich stelle mir vor, dass es da sicherlich auch Interessen von Referenten gibt, dass sie sagen, ich möchte aber, das ist mein Lieblingsthema oder das ist das Thema, was mir da vielleicht ein bisschen mehr bringt oder ich habe eine gewisse Industrienähe und möchte das so ein bisschen pushen. Wie geht ihr mit solchen Sachen um?
Also an sich ist natürlich Voraussetzung, dass das Thema dem Referenten irgendwie liegt, damit er auch frei darüber sprechen kann. Wir versuchen es dann natürlich immer neutral zu halten. Das ist also nach wie vor unser Anspruch, dass die Vorbildung, die wir machen, nicht beeinflusst wurden sozusagen in deren Inhalt und Ausprägung, sondern dass wir nach wie vor versuchen, das wissenschaftlich auszulegen und entsprechend dann neutral zu übertragen. Bei der Referentenauswahl gehen wir da so vor, dass wir viele Wünsche von Nutzern nahegetragen bekommen. Wir haben natürlich auch Referenten, die auf uns zukommen, aber auch Referenten, auf die wir ganz explizit zugehen. Wir versuchen das, wie ich eben schon sagte, mittlerweile ganz stark bedarfsorientiert zu machen. Das heißt, wir schauen, welche Themen sind relevant und welche Themen würden unser aktuelles Fortbildungsportfolio optimal ergänzen, dass wir auch Doppelungen vermeiden. Und so schreiben wir diese Inhalte quasi aus. Das heißt, wir suchen natürlich Referenten für gewisse Fachbereiche und schlagen konkret Fortbildungen vor, die explizit für diese Plattform produziert werden können, ne? Dass wir genau die Blankspots auffüllen können, die sich gerade auf der Plattform noch bieten. Also da wollen wir jetzt nicht mehr so stark mit Masse erschlagen, sondern tatsächlich ganz gezielt die Dinge produzieren, die jetzt gerade super aktuell sind und tatsächlich noch gar nicht im Markt existieren, aber entsprechend im Spezialwissen im Kopf des Zahnarztes, der so einen Fall schon mal auf dem Stuhl hatte.
Hallo, Wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer-Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Kurze Frage unter uns. Wie viel Zeit verbringt ihr oder euer Team diese Woche mit QM-Dokumentation Onboarding? Laut aktuellen Studien sind es über 24 Stunden Bürokratie pro Woche in jeder durchschnittlichen Zahnarztpraxis. Jede Woche. Das ist ein halber Arbeitsplatz, der einfach verpufft. Ich sage das, weil wir bei Opti Health Consulting genau dieses Problem gelöst haben. Mit Magic. Zu finden unter medgic.io habt ihr ein digitales QM-System, das gemacht ist für Zahnarztpraxen. Gesetzliche Anforderungen automatisch erfüllt. Neue Mitarbeitende arbeiten sich überwiegend selbst ein. Mit Videos, Bildern, Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und die integrierte KI beantwortet Praxisfragen in Echtzeit auf Basis eurer eigenen Prozesse. Kein Ordner, kein Chaos, kein Zeitverlust mehr. Ihr seid Zahnärzte, keine Bürokraten. Magic gibt euch eure Zeit zurück. Schaut jetzt rein, magic.io. Okay, gehen wir mal einen Schritt von den Inhalten weg. Gehen wir mal zum Nutzungsverhalten. Wenn ich mittlerweile abends mal, nicht oft, ich gucke nicht viel Fernsehen, das wissen meine Zuhörer, dass ich im Prinzip gar kein Fernsehprogramm mehr habe, aber hin und wieder gucke ich vielleicht mal einen Film, ne, oder irgendeine Doku. Aber ich erwische mich dabei, dass ich das gucke und dass ich mein Handy in der Hand habe und da noch was anderes drauf gucke oder was durchlese. Mal ist es eine Mail, aber das strengt mich zu doll an, wenn ich zwei Sachen mich drauf konzentrieren muss. Hören tue ich da nichts, also Podcast vom Fernseher hören, das schließt sich aus. Aber ich sehe mich dann doch schon mal irgendwo durchscrollen oder irgendwo mal ein paar Bilder anschauen. Merkt ihr diese Nutzungsveränderung im Fortbildungsverhalten?
Also ich glaube, da kann ja jeder Praxisinhaber einmal die Mitarbeiter fragen, ob sie Lust haben, das Wochenende zu blocken für eine Fortbildung. Absolut. Also ich meine, wir haben schon eben darüber gesprochen, Corona hat ganz stark den Push dahin gegeben, dass man sich eigentlich nicht von zu Hause wegbewegen möchte und die Bequemlichkeit kennengelernt hat. Und gerade in den letzten Jahren, wir sehen es natürlich an Instagram, an TikTok und Co., da findet eigentlich der Alltag statt. Und da werden die Standards gesetzt, da wird die Aufmerksamkeitsspanne eines jeden quasi runtergesetzt, nachhaltig. Und so verändert sich entsprechend der Anspruch an die Formate, die man täglich konsumieren möchte, ne? Und das gleiche entsprechend auch bei der Fortbildung. Da sind wir natürlich mit unseren Fortbildungen sogar noch verhältnismäßig lang, aber das, was der normale Nutzer im privaten Alltag erlebt, sind entsprechende 2-3-Sekunden-Häppchen bei jedem Reel und dann ist auch schon quasi Schluss. Damit muss man sich so ein bisschen messen, damit konkurriert man letztendlich im Alltag. So verändern sich entsprechend auch die Inhalte, die man produzieren muss, ne? Das heißt, da geht es halt viel mehr Richtung Micro-Learning, also kurze Häppchen, komprimiert auf ein konkretes Thema, das Wichtigste übertragen und davon dann aber auch gerne viel. Also davon wird auch vielen gerne konsumiert. Wir haben alle Instagram, folgen dort Leuten, die zu Themen produzieren, die uns interessieren. Und da fällt es uns super, super einfach, neue Dinge kennenzulernen, etwas weiterzulernen, tiefer reinzuschauen, da ist es total einfach und ich glaube, gleich ist es entsprechend auch in der fachlichen Fortbildung, beispielsweise in der Zahnmedizin einfach, wenn wir entsprechende Formate anpassen und diese Entwicklung einfach damit berücksichtigen, ne? Und weil es sind nämlich die gleichen Personen, von denen wir in der Praxis erwarten, dass sie sich entsprechend täglich fortbilden, ne? Und damit konkurrieren wir, so müssen sich die Formate auch anpassen.
Ist es auch etwas, was euren Produktionsprozess beeinflusst hat? Also ich stelle mir so vor, wenn man jetzt mal vor 5 Jahren die Platte vor Ort Fortbildung nimmt, PowerPoint drauf, ein paar Bilder zeigen, durchgerauscht, nachher vielleicht ein Skript verteilen. So erinnere ich mich, ich glaube, ihr wart zur letzten Aufnahme bei mir, glaube ich, vom Jahr oder vor 1,5 Jahren und zur ersten vor 4 oder 5 Jahren, dass sich da schon sehr viel verändert hat. Ich habe bei der ersten Aufnahme mit euch, da habe ich dann ein kleines Intro, glaube ich, und ein Outro gesprochen und dann kamen meine Inhalte. Und letztes Mal habe ich Reels mit eurem Filmteam aufgenommen und noch etliche andere Sachen und habe auch andere Sachen eingesprochen. Klär doch mal, wie die Produktion heutzutage läuft. Wie wird sozusagen diese Inhaltsvermittlung sein? Wie lang sind die Fortbildungs-, wenn man so will, Häppchen? Ne? Die Crocodile Bits habt ihr die, glaube ich, so genannt. Oder Crocodile Schuppen oder so. Oder Crocodile Zähne. Erzähl mal, wie das abläuft und wie sich das auch über diese 4 Jahre verändert hat.
Wie ich eben schon sagte, auch wir mussten uns entsprechend diesem Standard, den der Normalo auf Instagram erlebt, irgendwie angleichen, beziehungsweise auch das, was man da, man kann einfach viel von lernen. So haben sich entsprechend auch unsere Formate natürlich entwickelt. Von der einfachen, vertonten PowerPoint-Präsentation damals filmen wir die Fortbildung mittlerweile durchgängig, zeigen den Referenten, der noch viel mit Gestik und Mimik, die viele Dinge noch übertragen kann und einfach auf verschiedenste Aspekte nochmal einen Schwerpunkt legen kann. Darüber hinaus, wie du gerade schon sagtest, ist beim Drehtermin das Thema Social Media tatsächlich ganz, ganz wichtig. Versuchen da jetzt keine Werbeclips zu filmen bei so einem Dreh, sondern gerade diese Häppchen, die man im Alltag bei Instagram und Co. erwartet und sieht, dass wir die gerade produzieren und dann über diese kurzen, konzentrierten Häppchen tatsächlich schon viel, viel Mehrwerte und viel Wissen übertragen kann. Letztendlich sind es diese kurzen Kernbotschaften, die bei uns Menschen immer dann hängen bleiben, an denen wir uns orientieren können, aus denen sich dann ganz viel ableiten lässt. Und da ist natürlich auch die Herausforderung, was sind diese Kernbotschaften zu den Themen, die ich übertragen möchte. Aber diese Kernbotschaften, wie gesagt, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Ding, welches wir dann immer natürlich immer in den Produktionen dann auch mit berücksichtigen wollen, um auf den Social Media Kanälen dann auch schon sehr viel mitgeben zu können.
Auf der Plattform, was hat sich, also das hat sich auf Produktionsseite getan, aber was hat sich auf Plattformseite getan? Was konnte die angemeldete Praxis oder der angemeldete User denn zum Start vor 4 Jahren und was kann der heute?
Also allgemein natürlich, Wissensvermittlung steht für uns nach wie vor im Vordergrund. Ne? Das heißt, dass wir versuchen wollen, mit welchen Formaten auch immer die Zahnmedizin weiter voranzubringen. Ne? Wir sind damals natürlich gestartet mit einfachen Videos. Das haben wir ergänzt durch die sogenannten Shorts, wie ich eben schon beschrieben habe. Also das, was wir von Instagram Reels und Co. kennen, das sind bei Crocodile quasi die Shorts, die wir auch auf Instagram und Co. dann nochmal kennengelernt haben. Wir haben eine ganz, ganz große inhaltliche Erwartung natürlich gehabt mit dem Fokus auf das Praxisteam und dann die rechtlich notwendigen Aspekte, das heißt die ganzen Aktualisierungsthemen, die Unterweisung und Co., die man im Praxisalltag jetzt gerade ja schon teuer bezahlt und aufwendig versucht umzusetzen. Und das Ganze läutet so ein bisschen für uns auch den Schritt in die richtige Richtung ein. Also ein großes Learning von uns war, dass Fortbildung nicht nur ein Massethema ist, sondern auch ein Organisationsproblem. Ne? Also wie kriegt man die Fortbildung vernünftig in den Praxisalltag integriert? Welche Prozesse sind dafür notwendig? Was für Verantwortlichkeiten sind da notwendig? Welche Tools wären da vielleicht hilfreich? Und das ist für uns so ein bisschen ein großer nächster Schritt, das entsprechend in die Praxis zu integrieren. Das heißt, Tools und Prozesse aufzubauen, sodass man nicht einfach nur Inhaltslieferant sozusagen für Fortbildung ist, also einfach nur ein Produzent von Fortbildung, sondern dass man das Ganze weiterdenkt. Ne? Nämlich, dass man schaut, okay, wo kommt der Bedarf überhaupt her? Worin landet das Ganze? Wo bestehen vielleicht Nachweispflichten? Wo werden Sachen vielleicht dokumentiert? Was passiert mit der Dokumentation? Wo muss etwas nachgewiesen werden? An wen muss das gehen? Dass man versucht, den ganzen Prozess von Anfang bis zum Ende zu decken und dort entsprechend die nächsten Schritte auch zu gehen oder die vorigen Schritte vorzubereiten, dass es wirklich eine Abgabe von Verantwortung ist. Ne? Dass man diesen Bereich Vorbildung, all die Pflichten, die dahinter hängen, platzieren kann und von der Seele sozusagen. Und da sind viele Funktionen, die natürlich im Zuge dessen dazugekommen sind oder kommen werden.
Was sieht ein Praxisinhaber oder eine Praxisinhaberin jetzt aktuell, wenn der Kunde bei euch ist, in seiner Plattform? Und sagen wir mal, er hat 4 oder 5 Mitarbeiter. Was kann er da sehen? Was kann er da steuern? Kann er seinen Mitarbeitern auch Fortbildung empfehlen? Also erzähl mal so ein bisschen aus der User-Perspektive des Praxisinhabers oder der Inhaberin.
Also allgemein kann sich natürlich jeder Nutzer frei auf der Plattform bewegen und sich die Inhalte anschauen, die man sich anschauen möchte. Als Praxisinhaber kommt dann die Verantwortungsrolle dazu. Das heißt, ich habe vielleicht einen gewissen Plan für einen Mitarbeiter, der sich in eine gewisse Richtung entwickeln soll, weil ich weiß, okay, in diesem Bereich öffnen sich demnächst dann vielleicht Kompetenzfelder, die besetzt werden müssen, oder ich sehe einfach ein ganz großes Potenzial in der Person für einen gewissen Fachbereich. Da kann ich auch explizit auch dieser Person einen Lernpfad sozusagen mitgeben. Das heißt, Fortbildung zuweisen. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass die Person selbstständig in allen Bereichen sich da das durchforstet und seinen eigenen Plan setzt, und dann kann als Praxisinhaber auch Dinge mitgeben und so einfach aktiv in die Fortbildung einsteigen und diese Person zu einem gewissen Ziel, zu einem gewissen Kompetenzbereich hinentwickeln. Darüber hinaus ist natürlich die Managementperspektive über das gesamte Team total notwendig. Na, man sieht ganz genau, wer ist wie aktiv, wer entwickelt sich in welchen Bereichen, wer hat welche Interessens Punkte und kann entsprechend dort nochmal gestärkt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber das ist quasi die normale freie Entwicklung. Was jetzt stark dazu gekommen ist, ist das Thema Fälligkeiten. Ich hatte es eben schon mal eingeläutet. Wir haben ganz viele Dinge in der Praxis, die jetzt gerade gemacht werden, die dann vielleicht vor der Begehung noch schnell irgendwie nachgeholt werden müssen oder Themen, die komplett untergegangen sind, wie eine Sicherheitsunterweisung oder doch die Strahlenschutzaktualisierung, wo die Kamera dann an der Tür klopft. Bitte bis morgen nachweisen, sonst darfst du nicht mehr röntgen. Das sind so Themen, die einfach nicht untergehen müssen. Dafür sind entsprechend Dashboards ganz, ganz gut nutzbar, wo man sehen kann, okay, was ist bei wem wieder fällig, wer hat was wann gemacht, wo sind die Nachweise dazu, kann man die zentral runterladen, für Nachweis vorbereiten. Das ist so ein ganz, ganz großes Thema, dass man sieht, bei wem ist was wann wieder fällig. Und allein diese Tatsache, diese Sicherheit, die man da gewinnt, die ist schon super viel wert und die einfache Möglichkeit, Dokumentation zu exportieren für eine potenzielle Begehung, das hilft sehr vielen Praxen.
Glaubst du, dass du mit Crocodile bei den Innovatoren der Zahnmedizin bist? Oder glaubst du, du bist auch schon in der Masse der Zahnmediziner angekommen? Ich meine, 10.000 User, das sind wahrscheinlich bummelig 1.000 Praxen wahrscheinlich. Von 39.000 Praxen würdest du sagen, das sind so die Frontrunner? Oder hast du da auch schon die normale Praxis mit erreicht?
Also ich glaube, das ist so eine normaler Lebenszyklus eines Startups. Man geht zu Beginn rein mit einer konkreten Vision, mit einer konkreten Idee, die natürlich nur zum Teil umgesetzt ist, wo die ersten Akzente gesetzt werden. Man gewinnt Leute und Praxen, die sich ganz besonders für diesen Bereich interessieren und dort entsprechend mit einsteigen. Und irgendwann muss einfach bei einem Unternehmen der Punkt kommen, wo man das Produkt auch für den, ja, für den größeren Kreis vorbereitet. Es ist so eine tatsächlich aus Startup-Sicht eine klassische Baustelle, dass man den Enthusiasmus und die Begeisterung für das Produkt, die man bei den Innovatoren geweckt hat, mitträgt und versucht in allen Lebenslagen und Bereichen anzuwenden. Und das ist ein ganz gefährliches Thema, weil wir natürlich im Massenmarkt, sage ich mal so, in der breiten Masse viel mehr den Anspruch haben, dass es funktionieren muss. Das Kerngeschäft der Praxis ist letztendlich die Behandlung und die Behandler wollen gute Behandlungsqualität gewährleisten können, die Patienten zufriedenstellen, das ist sozusagen das oberste Ziel und alles davor ist sozusagen nur Mittel zum Zweck, um dieses Ziel besser zu erreichen und es geht gar nicht mehr darum, dass eine persönliche Faszination für digitale Tools beispielsweise vorhanden ist. Und diesen Schritt muss man hinkriegen, das heißt, man muss sich hinterfragen, ist das Produkt auch wirklich so in der Form nutzbar, dass es dann den Konservativen sozusagen, der einfach seine Arbeit machen möchte, gut machen möchte, ein guter Zahnmediziner sein möchte, dass er das auch nutzen möchte, dass es nachvollziehbar ist. Nicht mehr nice to have, sondern eher ein, muss ich sowieso lösen, hilft mir dabei bei dem, was ich eigentlich machen möchte. Da ist ein großer Reifeprozess in jedem Unternehmen ab irgendeinem Zeitpunkt notwendig und gerade diesen Switch bei uns, der hat besonders letztes Jahr bei uns da nochmal ganz viel ausgelöst, wo wir gesehen haben, okay, wir müssen unsere Produktstrategie ein bisschen anpassen, dass wir schauen, okay, wir priorisieren die Features, die wir so geplant haben, die Funktionen etwas um viel mehr an dem uns zu orientieren, was tagtäglich in den Praxen denn überhaupt los ist. Ne? Also Fortbildung produzieren können wir gut, haben wir viel gemacht, haben wir ein großes Portfolio, kann auch noch größer werden, wird es auch noch, aber was dann? Was passiert vorher? Bei wem ist überhaupt der Bedarf da? Wer soll sich in welche Richtung entwickeln? Welche Probleme kommen tatsächlich im Alltag? Darauf den Fokus zu legen, das war ein großes Thema. Deswegen auch der Switch zu den rechtlich notwendigen Aspekten, dass wir das als weiteren Bereich führen und entsprechend dann die prozessuale Integration, sage ich mal so, auf unserer Plattform, dass man das alles überwachen kann. Ne? Ganz großes Learning.
Das verstehe ich gut. Wenn wir jetzt an den Massenmarkt gehen, was wäre denn, jetzt darfst du mal gerne eine Werbebotschaft raushauen, aber wie würdest du erklären, was eine ganz normale Praxis mit ihren, was ich, 5, 6 Mitarbeitern. Was hat die davon, mit dir, mit euch, mit deinem Team, mit Crocodile zusammenzuarbeiten im Verhältnis zu dem Weg, den die Praxis seit Gründung der Republik, wenn man so will, gehen?
Ich versuche es jetzt nicht wie eine Werbebotschaft zu platzieren, sondern eher über das Modell zu sprechen, was allgemein hinter Crocodile liegt. Also es hat eigentlich zwei Perspektiven. Einmal die betriebswirtschaftliche Perspektive und einmal so ein bisschen der Exzellenzfokus, der Exzellenzgedanke, den man so an seine tägliche Arbeit irgendwie auch hat. Keiner von uns kauft mehr Musik-CDs beim Mediamarkt. Keiner von uns leiht mehr Filme in der Videothek aus. Die gibt es sogar kaum noch, weil ab einem gewissen Zeitpunkt in Frage gestellt wurde, hey, möchte ich überhaupt die ganze Infrastruktur drumherum finanzieren? Ist das denn notwendig oder möchte ich einfach nur das Produkt bezahlen, was ich letztendlich kaufen möchte, nämlich das konkrete Lied oder den konkreten Film? Dahinter steckt einfach das Modell, das digitale Modell, dass man entsprechend das Produkt darauf konzentriert, was sich auf das konzentriert, was tatsächlich dann übergeben werden kann, nämlich die Musik oder den Film. Netflix und Co. machen jetzt keine großen Verluste, sondern sind hochprofitable Unternehmen, weil das Modell es einfach und ermöglicht, diese Inhalte kosteneffizient auszuliefern. Wenn wir jetzt mal das Ganze drumherum weglassen, was man sich jetzt bei der Bibliothek und bei Mediamarkt und Co. spart, dann landet man entsprechend bei gigantischen Einsparungen beim gleichen Ergebnis. Ne? Wir haben gigantische Musikbibliotheken auf Spotify, auf die wir Zugriff haben, die wir täglich konsumieren. Und wenn wir das mal in Relation setzen zu den Preisen, die wir für die CDs beispielsweise bezahlt hätten, das ist natürlich ein gigantischer Unterschied. Und im Privaten ist das für uns Standard. Im Betrieblichen, wie ich eingangs schon mal sagte, ist das gefühlt irgendwie noch nicht so der Standard, obwohl wir eigentlich den gleichen Anspruch an die Sache haben dürfen. Und deswegen, wenn wir die Aspekte im Digitalen abbilden, die uns in der Praxis sowieso schon begleiten, dann sind ähnliche Einsparungen möglich, sodass wir da bei einer normalen Praxis von Fortbildungskosten bei 3.000, 4.000 Euro runter auf vielleicht 1.000 Euro reduzieren können, 80%, weil wir diese Pflichtaspekte und den generellen die Tagesvorbildung sozusagen, also das, was man im Alltag eigentlich so konsumieren muss, was bei manchen Mitarbeitern verfällig wird, so stark durch solche Modelle ablösen können. Ne? Das ist die betriebswirtschaftliche Perspektive. Und das Ganze kommt dann einher mit der Perspektive Exzellenzgedanke beispielsweise. Ne? Wenn ich jetzt an meinen MP3-Player denke von vor 20 Jahren, da waren 30 Lieder drauf, die habe ich rauf und runter gehört und jetzt läuft Spotify bei mir quasi auf Dauerschleife nebenher. Das heißt, ein Faktor 1000 an Konsum sozusagen, an Musikkonsum, den ich da irgendwie habe. Und das gleiche entsprechend in Vorbildungsgedanken mal übertragen, wenn ich die Möglichkeit habe, viel mehr zu schauen, ist das Ergebnis einfach im Alltag gigantisch viel größer. Wir reden da jetzt nicht von privaten Konsum, also Belustigung sozusagen, wie man sie bei Filmen beispielsweise hat, sondern von echter Fortbildung, die es ermöglicht, besser im Alltag zu behandeln, die es ermöglicht, das Praxisteam effizienter und effektiver in ihrer Arbeit zu machen. Und wenn wir das jetzt ganz mal multiplizieren mit der Einsparung, die wir initial gehabt haben, solche Modelle wie Spotify, Netflix oder halt Crocodile im Fortbildungskontext, multipliziert entsprechend mit diesem maßlos gewachsener Konsummöglichkeit von Fortbildung. Das ist ein Faktor, der bisher eigentlich nie da gewesen ist an Input, den man als Praxis bekommen kann.
Das verstehe ich. Das heißt, du rechnest in beide Seiten rein, sagst, was ich, ein Viertel der Fortbildungskosten und hast das 20-fache an Inhalt. Das ist dann 100-mal so gut oder so ähnlich. Das nennt man ja auch bekanntermaßen Disruption. Und wir sprechen ja immer von Produktivitätssteigerung in Zahnarztpraxen. Und das ist natürlich ein sehr disruptives Thema geworden. Jetzt könnte man, oder jetzt nehme ich mal ganz bewusst die Stellung von der anderen Seite an. Also vor ein paar Tagen war ich zum Event eingeladen, da habe ich einen Vortrag gehalten auf Sylt beim Zahnärztetag. War auch nett, waren viele Leute. Ich habe mich als Referent wie immer gut betreut gefühlt. Ich glaube auch die Teilnehmer, die fühlten sich da ganz wohl. Seid ihr in direkter Konkurrenz zu diesen großen, tollen Events oder habt ihr einen anderen Blick auf die Situation? Sagt ihr das, was ich, das eine kann sein, das andere, ohne das andere aufzugeben oder wie würdest du das da halten?
Das ist schon eine Unterscheidung. Wir stehen jetzt eigentlich nicht in Konkurrenz mit der lokalen Fortbildung und mit den Hands-on-Veranstaltungen, die auf jeden Fall stattfinden müssen, denn letztendlich ist die Zahnmedizin zum gewissen Grad ein Handwerk und das kann nicht nur rein theoretisch bleiben. Wo man sich vielleicht an anderen Bereichen orientieren kann. Wenn wir jetzt beispielsweise in die Wirtschaft schauen, da gibt es wenig das Thema, ich besuche eine Fortbildung. Das ist eigentlich keine dedizierte Tätigkeit, eine Fortbildung zu besuchen alle paar Wochen oder Monate, sondern das ist eigentlich ein laufendes Thema, ein laufendes Screenen, was so im Markt passiert, welche neuen Tools gibt es, was sagt wer über was. Da ist der tägliche Scroll durch den LinkedIn-Feed oder ähnliches ganz normal, dass man sich einfach täglich auf den aktuellen Stand bringt und hört, links und rechts hört, was machen so die Leute, was für Trends gibt es. Dieses integrierte Fortbildung ist das eigentlich das, was ich mir für die Zahnmedizin auch wünschte, ne? Dass es täglich passiert und mit Leichtigkeit passiert. Und damit dieses in Leichtigkeit passieren kann, dass man am Zahn der Zeit irgendwie lebt und einfach über neue Entwicklungen informiert bleibt, sich austauschen kann und die ersten wichtigsten Sachen erfahren kann, das erfordert einfach ganz andere Formate. Formate, die es jetzt gerade noch gar nicht gibt, Plattformen, die es noch gar nicht gibt, Funktionen, die es noch gar nicht gibt. Und da wollen wir uns eigentlich platzieren. Das ist dieses kontinuierliche Lernen im Alltag, das auf dem Stand bleiben, das Wichtige abhaken, die Pflichtaspekte durchhaben, die einen in der Praxis auch irgendwie erfordern, sodass man dann darüber hinaus auch noch natürlich ganz besondere Events besuchen kann, wo man auf gewisse Dinge Wert legt, auf den fachlichen Austausch vor Ort, dass man ja Netzwerk pflegt, aber es ist dieses kontinuierliche Lernen, das Integriertsein in den Alltag, das kann man ja nicht mit lokalen Veranstaltungen machen, was auch zu viel wäre, weil es um die Kernbotschaften geht, um neue Trends, um Orientierung, was im Markt passiert, was in der Zahnmedizin passiert. Und dafür braucht es andere Formate.
Ja, du sagtest hervorragende Events. Ich glaube, das würde ich unterstreichen, ja. Also ich glaube, keiner braucht mehr auf ein mittelmäßiges Event gehen, um da ein paar Häppchen einzufangen. Aber zu diesen tollen Events, wo man sich dann austauscht und die man dann gezielter, weniger, aber dafür gerne hochwertiger macht. Ich glaube, da ist ein Markt, der sogar noch größer wird. Also das sehen wir auch und das leben wir auch bei Optisum. Daran anknüpfen. Du hast ja schon gerade so ein bisschen gesagt, wie du deine Zukunftsvision siehst. Da möchte ich noch mal ein bisschen, ja, ich sag mal so nachbohren. Ja, wenn wir uns in 4 Jahren zusammensetzen, was erzählst du mir, wie Crocodile sich von 26 bis 2030 entwickelt hat? Das heißt, was sind eure Visionen? Was sind eure Ideen für die Zukunft? Was sind so die nächsten Schritte, die dein Team und du da gehen möchten?
Ein bisschen habe ich es gerade natürlich schon angeteasert. Also wir versuchen dann so ein bisschen im allgemeinen Markt und in den Köpfen von allen Marktteilnehmern so einen gewissen Change zu bewegen, dass Fortbildung integriert ist, dass das gar nicht dediziert ist, sondern eigentlich im täglichen Leben stattfindet und gar nicht hinterfragt wird, sondern dass einfach gelebt wird, dass man sich für neue Dinge interessiert. Und da ist natürlich die Frage, was müssen wir dafür tun? Wo können wir Akzente setzen? In welchen Bereichen können wir da am meisten erreichen? Welche Fortbildungen sind dafür notwendig? Welche neuen Formate? Und da wird's, kann ich natürlich nicht alles direkt vorwegnehmen, aber da wird es auf jeden Fall verschiedenste neue Formate geben, die diese Mission verfolgen. Wir sind gestartet natürlich mit längeren Fortbildungsvideos, haben später die Shorts integriert, haben den Teamfokus dazu genommen, die rechtlichen Aspekte dazu genommen. Dann geht es jetzt stark in die Integration, in die Praxis, dass dort das Ganze vorne und hinten besser angeknüpft werden kann, dass die Kommunikation mit den Kammern auch da vielleicht noch weiter unterstützt wird, dass Formate dazu kommen, die den Austausch untereinander auch ermöglichen. Das ist mir persönlich ein großes Anliegen. Wir haben natürlich jetzt Fortbildung von super qualifizierten Referenten, die ganz viele neue Dinge übertragen können, aber wir haben alle auch ganz viele Spezialfälle täglich auf dem Stuhl, wo ganz viel Wissen in jedem Einzelnen da ist. Und diese Schwarmintelligenz, diese gemeinsame Arbeit an komplizierten Fällen oder an Themen, die uns beschäftigen, dafür wollen wir den Austausch ja ermöglichen, dass dort viel schneller Feedback eingeholt werden kann zu den Dingen, die einen täglich belasten, wo man sieht, okay, da ist noch Potenzial. Also die Großmission, kontinuierliches Lernen, viel, viel schnellere Wissensvermittlung, dass man viel näher an dem dran ist, was tagtäglich irgendwann neuen Erkenntnissen am Markt passiert und dass wir da einfach einen Weg schaffen, dass es irgendwie nutzbar ist in der Praxis und nicht nur ein langes Paper, sondern praxisnah. Und dafür brauchst du entsprechend dann ja neue Dinge und an denen wollen wir arbeiten.
Okay, und ich denke mal, eine weitere Nachfrage lohnt nicht, wenn du hast ja gesagt, du willst hier noch nicht sagen oder du hast ja ein paar Sachen im Petto. Da will ich auch mal nicht weiter da bohren, aber eine Sache möchte ich zum Abschluss nochmal bohrend nachfragen, und zwar, wie bewertest du die künstliche Intelligenz und beeinflusst die euer Geschäft, beeinflusst sie das, wie ihr mit den Praxen kommuniziert? Ist sie vielleicht sogar hilfreich für euch mit den Praxen oder ist das eine Bedrohung der Bedrohung, wenn man so will?
Es ist ein gigantisch gutes Werkzeug. Man muss es passend platziert einsetzen. Also wir haben natürlich unser Produkt, unser Modell, wir haben unseren Markt, unser Werteversprechen, unsere Prozesse. Und da müssen wir natürlich schauen, okay, wo können wir KI am besten einsetzen, dass es uns etwas hilft. Es gibt natürlich viele Stimmen, die angeschüren sozusagen und sagen, okay, die KI übernimmt jetzt die Weltherrschaft und wir gehen daran alle unter. Ich denke, muss sich jeder schauen, okay, was für Prozesse habe ich? Denn wir haben nach wie vor konkrete Bedarfe, die wir alle versuchen wollen, irgendwie zu stellen. Und da kann man sich seinen Prozess anschauen und überlegen, okay, wie kann mir die KI helfen, diesen Prozess jetzt besser zu machen? In der Qualität steigern, effizienter zu machen. Es ist, glaube ich, nicht immer ein komplettes Hinterfragen notwendig, sondern eingesetzt als super Werkzeug kann es einfach helfen, gigantische Qualitätssprünge und Effizienzsprünge zu erzielen. Wir versuchen natürlich auch bei unserer Arbeit, es an jeglich möglicher Stelle irgendwie zu integrieren. Ich hatte eben schon einmal darüber gesprochen, dass wir versuchen, unser Portfolio an Fortbildung so zu analysieren, dass wir genau wissen, was denn am besten produziert werden sollte. Also welche Inhalte sind besonders interessant? Welcher Referent kann manche Inhalte besonders gut übertragen? Und wo haben wir vielleicht noch Lücken? Und da versuchen wir natürlich schon KI-gestützt das Ganze zu analysieren und Vorschläge zu generieren, in welche Richtung sich unsere Inhalte am besten entwickeln wollen. Ne? Ich glaube, es ist eine gigantische Chance, wenn man sich den Prozess anschaut, den man hat und sich uns fragt, was kann ich damit besser machen? Wo ist vielleicht noch manueller Aufwand notwendig? Aber es ist eine gigantische Chance, keine Gefahr. Es ist eine gigantische Chance für jeden Prozess, den wir alle so im Alltag haben.
Lieber Jonas, herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank für das Update. Ich finde das total spannend, gerade zu hören, was passiert in 4 Jahren, was ist mit den wirklichen Disruptionen oder Disruptoren passiert. Es werden da auch noch einige andere in der Reihe kommen aus der Staffel von vor 4 Jahren. Und da gucke ich mal was an. Vielleicht kriege ich auch den einen oder anderen Gescheiterten vors Mikrofon. Ich meine, über Misserfolge zu sprechen, das macht ja dann auch nicht so viel Spaß. Aber bei dir ist das eine tolle, runde Story mit dir und Team. Begleite das ja so ein bisschen von der Seite, guck es mir immer an. Ich finde, das ist wirklich toll, wie sich die Plattform entwickelt hat, ist toll. Wie viele Leute drauf sind, sind toll. Wie viel Daten ihr dadurch habt, um noch bessere Inhalte zu produzieren, noch zielgerichtete Dinge zu machen, das ist wirklich echt schon ein Fund. Wahrscheinlich seid ihr hiermit schon der, was ich teilnehmerstärkste Fortbildungsanbieter in ganz Deutschland, wenn man da mal eine Statistik erheben sollte für die dentale Wirtschaft. Aber wenn nicht, dann werdet ihr es bald sein. Ich habe mich in diese Richtung vorbereitet, aber ich vermute mal, dass kaum ein anderer Fortbildungsanbieter 10.000 Leute im Jahr hat. Am Ende des Jahres werden ja wahrscheinlich eher 12 oder 13 oder 14.000 werden es ja dann sein. Also insofern, Jonas, herzlichen Dank und ich hoffe, dass ich dich in 4 Jahren mal wieder vor das Mikro bekomme und dass du mir den, schreibt ja immer mal wieder ein paar Notizen, was da passiert ist, sodass wir eine tolle Folge in vielleicht auch schon 2 Jahren haben. Danke dir, Jonas.
Vielen Dank dir für die Einladung, Christian.
Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch einen kleinen Kommentar bei Apple. Das hilft sehr beim Algorithmus, empfiehlt es euren Freunden weiter und bis zur nächsten Episode. Ihr und euer Christian Henrici. Ciao, ciao.